Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich glaube, wir können beginnen, oder? Können wir? Gut, okay. Also, herzlich willkommen zu dem Thema Mit Geschichten die Welt verändern, literarische Kulturarbeit. Mit Anita Jafari, Geschäftsführerin der Litprom, also Literatur Afrika, Asien, Lateinamerika, arabische Welt. Wenn Sie jetzt klatschen, macht denen das mehr Spaß beim Zuhören. Das muss aber mehr werden beim nächsten Mal. Mit der Übersetzerin Gudrun Fenner Ingratubun. Mit der Verlegerin Selma Welz. Mit dem Buchhändler Detlef Patz. Und mit dem Lektor Piero Salabé. Ist das richtig ausgesprochen? Wunderbar. Also mit Geschichten, die Welt verändern, literarische Kulturarbeit. Bevor Frau oder Mann mit Geschichten die Welt verändern kann, Anita Jafari, muss man ja irgendwann die Lust zum Lesen auch bekommen haben und es muss geweckt worden sein. Sie jedenfalls studierten Germanistik, Anglistik und haben in Verlagen gearbeitet, dann Literatur auf anderem Wege vermittelt, nämlich durch eine eigene Buchhandlung und dann seit Jahren leiten Sie die verdienstvolle Litprom. So, und jetzt wollte ich dann mal wirklich mal wissen, wie sind denn Sie dann
zum,
ja?
Ja, das, ich glaube, wie bei den meisten Menschen hat es dann einfach irgendwie mal ganz persönliche biografische Gründe, dass man irgendein Erlebnis hat. Ich habe Anglistik studiert und wir hatten das Glück, das war damals ganz, ganz neu, dass postkoloniale Literatur gelehrt wurde. Das war ein ganz, ganz neues Feld. Afrika, Indien. Damit, also es war einfach selbst noch was zu entdecken als Studenten. Das war das eine. Wir hatten einen sehr engagierten Professor, der das eingeführt hat, dieses Fach, wenn man so will. Und gleichzeitig habe ich dann zufällig eine Reise nach Tansania gemacht und angefangen, afrikanische Literatur zu lesen. Und das beides zusammen hat mich begeistert und so fing das an und hat eigentlich seither einfach nicht mehr aufgehört. Und dann sind andere Kontinente dazugekommen. Dann war ich in Lateinamerika, habe ich gelebt, dann habe ich Reisen nach Asien gemacht und es war immer interessant, auch die Literatur zu lesen.
Haben Sie die im Original gelesen oder war die dann auf Französisch oder Englisch?
Englisch. Okay. Also ich habe, wie gesagt, Englisch habe ich dann Anglo, also ja, auf Englisch geschrieben.
Gudrun Fenner Ingratubun, Übersetzerin und Förderin von Büchern. Sie macht einen Workshop oder mehrere Workshops im Jahr wahrscheinlich mit kleinen Kindern und bringt die zum Lesen und gleichzeitig zum Schreiben. Und dann auch noch sollen sie aus dem Schreiben, was sie gemacht haben, aus der Geschichte, auch noch ein Buch gestalten. Eine tolle Sache. Dann haben Sie studiert Anglistik und jetzt wird es interessant, tropische Landwirtschaft und das in Berlin und in Großbritannien. Das müssen Sie mal erklären, wie das funktioniert.
Bei mir gibt es da auch einen Zusammenhang mit Tansania. Und zwar war ich nach dem Abitur ein Jahr als Volunteer in Tansania und habe da in einem ganz kleinen Dorf gewohnt, ohne Telefon, ohne Internet, ohne Strom. Und habe mich da sehr wohl gefühlt, habe bei einer Familie gewohnt, Englisch unterrichtet in einer Schule und habe gedacht, da könnte man so viel machen, die Landwirtschaft mit kleinen Bauern, die irgendwie intensiver zu gestalten. Und deswegen, und vorher habe ich mich schon für Literatur sowieso interessiert und wie kann man das zusammen studieren. Und so kam es dann zu Landwirtschaft, tropischer Landwirtschaft und Anglistik.
Das heißt, Sie haben was produziert auf der Erde und gleichzeitig noch Bücher produzieren lassen.
Genau, mit beiden, es war auch sehr, ich habe dann aber auch eine Lehre gemacht noch, eine landwirtschaftliche Lehre in deiner Gegend, weil ich dachte, ich muss das auch wirklich tun können und nicht nur theoretisch. Und es war immer ein sehr guter Ausgleich zur Literatur, die ja mehr im Kopf stattfindet und was man mit den Händen macht. Ja.
Und dann Übersetzerin, ne?
Jetzt. Genau, und dann durch die Liebe hat mich dann auch nach Indonesien verschlagen, wo ich dann 5 Jahre gelebt habe. Und dann habe ich die Sprache dort sehr intensiv durch die Schule des Lebens gelernt und dann irgendwann angefangen zu übersetzen. War auch beim Goethe-Institut, dadurch habe ich die indonesische Kulturszene dann noch mehr kennengelernt und bin bis heute davon begeistert.
Dankeschön. Detlef Paat, Sie sagen von sich selbst, als in der Grundschule konnten Sie den Kindern nichts mehr beibringen oder nichts beibringen. Dann haben Sie sich was anderes überlegt, was man beibringen kann oder vermitteln kann. Sie haben mit Ihrer Frau zusammen eine Buchhandlung gegründet, dann aber auch vom Mainstream ein bisschen abgesehen oder reduziert und haben dann Bücher von unabhängigen Verlagen ausgelegt. Und diese Vermittlung klappt aber. Aber was mich wundert, ist, dass Sie sagen, ich konnte den Kindern nichts vermitteln. Lacht das jetzt an Ihnen? Ich meine, Pädagogikstudium bei Grundschule ist doch drin, oder?
Das auf jeden Fall. Also ich habe für mich eigentlich so keine Möglichkeit mehr gesehen, was Schule betrifft, Kindern das zu vermitteln, was sie eigentlich brauchen, weil ich irgendwo finde, dass Schule einen unheimlichen Rückschritt getan hat in den letzten Jahren und ich mich dort nicht mehr aufgehoben gefühlt habe. Und deswegen habe ich gesagt, ich höre dort auf, ich möchte was anderes machen. Bin zu dem Punkt gekommen, Buchhandel ist eine tolle Sache. Meine Frau hat es mir vorgelebt eigentlich jahrelang. Ich wollte gerne einsteigen und habe irgendwann erkannt, ich bin in einer Buchhandlung drin, die eigentlich aussieht wie Klein Thalia, um es mal so zu sagen. Wir müssen was verändern. Wir müssen komplett was verändern. Haben uns entschieden, die Buchhandlung so zu verändern, dass wir eben diese unabhängigen Verlage aufgenommen haben und sind seit einiger Zeit eben stark dabei zu schauen, weil wir im Gegensatz zu euch beiden nicht so viel reisen und uns die Welt eben auf anderem Wege einfach erkunden müssen, dass wir viel lesen und wir haben uns gedacht, Mensch, das geht anderen Menschen wahrscheinlich genauso, die reisen auch nicht sonst wohin oder sind eher touristisch orientiert, dass wir versuchen eben den Leuten auf diese Welt Bücher zu verkaufen, die eben andere Themen beinhalten als Mallorca zum Beispiel.
Und das läuft aber gut, ne?
Bei uns läuft es sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit zwei kleinen Buchhandlungen in zwei kleinen Orten und wir sind sehr erstaunt, dass Leute wirklich 20, 30 Kilometer fahren, um in unsere Buchhandlung zu kommen. Ja.
Gibt es in dem Umkreis sonst keine Buchhandlung?
Es gibt sehr wohl. Also Lüneburg ist nicht allzu weit entfernt von uns. Mhm. Aber wir haben ein Stammpublikum, das eben diesen Weg geht.
Geht das auch manchmal über das Internet zu bestellen? Oder
auch das muss man
schon zu Ihnen kommen?
Ja. Auch das
funktioniert.
Okay. Ja.
Gut.
Ja.
Also das Buch Medium ist bei Ihnen wirklich die Vermittlung, hat die Weltvermittlung weitergegeben. Und jetzt Selma Weiß, das ist auch interessant. Betriebswirtschaft studiert, in der Versicherungswirtschaft gearbeitet, selbstständig im Bereich Location Scouting, Produktionsassistentin für Film- und Theaterproduktion und dann zusammen mit ihrer Schwester den Verlag Binoki für türkische Literatur gegründet. Und ihre Schwester ist Juristin, Fachanwältin für Steuerrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht. Das legt ja nicht alles so nahe, dass Sie jetzt auch noch einen Verlag gründen oder haben Sie früher immer schon viel gelesen und ja. Haben Sie alle Studien gesagt, na gut, dann legen wir das Lesen mal beiseite und machen erstmal Studium oder wie ist das gelaufen?
Nein, wir haben schon immer sehr, sehr viel gelesen und also ich habe auch immer im kulturellen Bereich irgendwas gemacht. Es war vordergründig nicht Literatur und ich habe immer was mit der Türkei gemacht, weil das eben auch die Heimat meiner Eltern ist, auch ein Teil von mir ist. Ich bin auch damit groß geworden. Und wir haben immer nach einem Weg gesucht, es zu verbinden in unserem Leben. Und so entstand eben 2010 in Istanbul auf der Buchmesse die Idee, einen Verlag zu gründen, der türkische Literatur auf Deutsch herausbringt. Weil uns eben da auch aufgefallen ist, also meine Schwester ist ein bisschen älter als ich, die immer gesagt hat, ach, den und den musst du auf Deutsch lesen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, mache ich dann, den und den Autor musst du lesen. Und ich habe immer gesagt, mache ich, wenn er auf Deutsch erscheint. Und da war ich ja dann schon Anfang 30 und habe festgestellt, die erscheinen ja immer noch nicht auf Deutsch. Also irgendeiner muss es jetzt halt mal in die Hand nehmen und das waren dann wir.
Es ist eigentlich überwiegend zeitgenössische türkische Literatur, die Sie verlegen. Als Sie anfingen, glaube ich, war die Euphorie größer. Jetzt ist es wahrscheinlich schwieriger geworden, oder?
Es ist schwieriger geworden, natürlich. Also die politische Situation erschwert das natürlich unheimlich sehr. Also in der Türkei, aber auch hier in Deutschland. Also in Deutschland ist es so, ich sag's mal so, dass, also der Türke hat nicht das beste Image hier. Also man muss da sehr, sehr viel noch andere Arbeit leisten, bis dann tatsächlich
der Leser... Es kam zu schnell, dieser Wechsel in der Türkei. Sie hätten ein bisschen mehr Zeit haben müssen. Ja, genau. Ja.
Und über die politische Situation in der Türkei, braucht man, glaube ich, jetzt gar nicht so viel zu sagen.
Aber ich meine, es wird schwieriger. Das meinte ich nur, genau.
Genau.
Reduzieren Sie deswegen das, also dass Sie statt 10 nur noch 9 oder 8...
Ja, also wir müssen auch reduzieren, auch tatsächlich, weil der Kostenpunkt Übersetzung ein sehr, sehr hoher Kostenpunkt ist.
Ja, okay, danke. Ja, und dann Piero Salabé, Hansa, Lektor. Hansa ist ja, was Übersetzung angeht, mit einer der führenden Verlage in Deutschland. Wie sieht das denn aus, wenn Sie auswählen? Sagen Sie, das bringt uns was? Oder sagen Sie, wir können auch das und das übersetzen lassen, auch wenn es nicht so viel bringt, aber es ist wichtig und wir kompensieren mit dem, was mehr verkauft wird?
Ja, natürlich. Also der Hansa Verlag hat in seiner Geschichte immer Weltliteratur veröffentlicht. Das heißt, das ist auch unsere Ambition, Geschichten, Romane, Gedichte aus allen Weltteilen ins Deutsche zu übersetzen. Die erste Überlegung ist, wie wichtig ist ein Autor, wie bedeutsam dieses Werk. Und sehr viele unserer Autoren haben ja Nobelpreise gewonnen. Ich mache das Beispiel von Orhan Pamuk. Orhan Pamuk war ein Autor, der auf sehr niedrigem Niveau seine Bücher verkauft hat. Und er wurde im Laufe der Zeit so berühmt. Dann gewann er den Nobelpreis und er wurde dann zu einem veritablen Bestseller. Die Überlegung war bei uns natürlich nicht nur, dass wir einen Bestseller einkaufen wollen, der es damals nicht war, sondern dieser Autor hat Geschichten erzählt, hat von Welten berichtet in einer Art und Weise, die universell ist, die also alle betrifft, und er war so einzigartig, dass wir uns damals überlegt haben, den müssen wir auf jeden Fall übersetzen.
Aber Sie haben auch noch so eine Klassiker-Edition-Übersetzung. Ja. Da kann man ja nicht nur im Rentenalter durchkommen, da muss man schon früher anfangen, das zu lesen, so viel ist das schon.
Ja, natürlich. Die Klassiker-Edition, die wir machen, ist auch erfolgreich. Wir machen gerade eine Neuübersetzung von sehr wichtigen Werken der Weltliteratur, von Moby Dick bis Madame Bovary, auch italienische Werke, die Brautleute von Manzoni. Hier muss man feststellen, dass die berühmtesten Romane, zum Beispiel des 19. Jahrhunderts, fast ausschließlich in den Hauptsprachen, das heißt Französisch, Englisch, manchmal Spanisch, aber das ist schon Randgebiet, aus diesen Sprachen übersetzt werden. Also das ist unser Kanon, das sind die Werke, die wir kennen, mit denen wir vertraut sind, und deswegen ist es viel schwieriger, etwas zu entdecken. Trotzdem lohnt es sich oft.
Ja, zumindest das, was ich gelesen habe, das hat sich sehr gelohnt zu lesen. Da habe ich wirklich viel Neues entdeckt. Jetzt haben Sie ja alle erzählt, wie Sie zum Lesen gekommen sind, wie Sie zu Ihrem Job gekommen sind. Aber jetzt die Frage, wenn Sie die Bücher gelesen haben, hat das Ihre Sicht auf die Länder, aus denen diese Bücher kamen, von den Autoren, hat das auch Ihre Sicht nicht verändert, aber zumindest im Detail etwas klarer gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich selbst bin, unseren Verein gibt es seit fast 40 Jahren und ich bin seit 40 Jahren also auch Mitglied. Und wenn ich da nichts von hätte, persönlich, dann würde ich diese Arbeit auch nicht machen, ganz klar. Ich weiß nicht, erstmal, ich bin so erzogen, dass ich offen bin. Und ich kann Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil es... Und dann ist es eigentlich ziemlich einfach, wenn man sich einlässt auf fremde Literatur, dass man immer einen Gewinn hat, egal welcher Region man sich jetzt öffnet. Da gibt es natürlich Vorlieben, dann gibt es eine gewisse Nähe zu bestimmten Regionen aus persönlichen Gründen oder also einfach, weil es einem nahe ist. Aber einen Gewinn habe ich eigentlich immer davon.
Können Sie bei einem Gewinn so klar machen?
Also sagen wir mal, für mich war ein Schlüsselerlebnis vielleicht, oder ein spätes Erlebnis war, dass ich irgendwann mal Südkorea betreut habe. Das war ein Job und ich wusste eigentlich gar nichts darüber. Und ich habe über die Literatur hat sich mir eine Welt erschlossen von diesem kleinen Land zwischen China und Japan. Das war phänomenal und seitdem bin ich dieser Literatur sehr treu geblieben und verfolge das. Das ist ein Beispiel.
Jetzt brauche ich ja wahrscheinlich Frau Welz nicht zu fragen, ob Sie die Sicht auf die Türkei deswegen geändert haben, oder?
Nee. Also meine Sicht ist immer gleich geblieben, oder ich habe ja auch eine andere Sicht zum Glück. Aber ich freue mich immer, wenn wir Rückmeldungen bekommen, dass wir die Sichtweisen anderer auf die Türkei ändern. Das ist für mich der größte Gewinn.
Herr Platz, wie war es denn bei Ihnen? Ich meine, Sie sagen unabhängige Verlage, das heißt, Sie haben andere Themen als im Mainstream. Sie lesen das wahrscheinlich teilweise, alles können Sie wahrscheinlich gar nicht lesen. Aber wie ist das bei Ihnen? Was ändert das bei Ihnen, wenn Sie das lesen?
Also wenn ich jetzt speziell auch von dieser Weltempfängerliste ausgehe, die ich als absoluten Orientierungspunkt betrachte inzwischen, um einfach auch unseren Lesern jetzt auch mal eine Orientierung zu geben. Denn es gibt ja natürlich noch wesentlich mehr Bücher aus Südamerika, Asien oder Afrika, als eben auf der Weltempfängerliste drauf sind. Mir ging es oft so, dass ich wahnsinnig viel Neues entdeckt habe dabei. Also es ist gar nicht mal so jetzt eine spezielle Sichtweise auf ein Land, sondern dass es für mich erstmal wichtig war, überhaupt mal eine Region für mich zu erschließen. Wo liegt das überhaupt? Also ich würde jetzt hier gerne mal ein Buch hochhalten, über das wir uns vorhin ja eigentlich fast gestritten hätten.
Mach das doch jetzt nochmal, das wäre interessant.
Ja, das dauert 2 Stunden. Die Stille von Chagos von Chinas Patel, wenn ich das richtig ausgesprochen habe jetzt, ist das beste unlesbare Buch, das ich gelesen habe. Es geht einfach, Chagos, ich wusste vorher gar nicht, wo liegt diese Insel eigentlich, und es ist im Indischen Ozean, und es geht darum, dass Amerika dort einen Stützpunkt aufgebaut hat und die Leute dort einfach vertrieben hat, also ähnlich wie es auf den Bikini-Inseln letzten Endes auch passiert ist, und das sind für mich so ganz wichtige Dinge, dass diese Autoren auch die politische Seite ihres Landes vertreten und wir einfach auch mal sehen, es geht nicht nur um Westeuropa und es geht nicht nur um Nordamerika, sondern es passiert noch viel, viel mehr auf der Welt. Und das ist so mein Einstieg, den ich ganz wichtig finde bei diesen Büchern.
Also schon politischer Einstieg, ne, was Sie jetzt
gerade
sagen.
Ja.
Frau Ingratubun, wie ist denn bei Ihnen?
Ja, auf jeden Fall. Durch das Lesen von indonesischer Literatur kriege ich viel mehr mit, wie die Leute wirklich denken, wie auch politische Ereignisse, die wir nur aus unserer europäischen Sicht kennen, wie der Zweite Weltkrieg und später der Kalte Krieg, wie die sich zum Beispiel in Indonesien auswirken, was da, wie auch der Einfluss ist natürlich des Westens und was ja bei der Buchmesse dann großes Thema war mit den Massakern an den Kommunisten, die bis heute stigmatisiert sind in Indonesien, das eben dann sehr unterstützt wurde durch den Westen und was dann sich dort wieder ganz anders weiterentwickelt hat.
Und jetzt?
Und sowas kriegt man halt durch Literatur, denke ich, kriegt man eine viel tiefere Einsicht, als wenn man darüber einen Zeitungsartikel
verstehen
liest,
Sie denn
weil
dann,
man dann ja, die emotionale Seite auch mitkriegt.
Verstehen Sie denn dann gegenwärtige Entwicklungen besser?
Auf jeden Fall, denke ich. Also.
Wie viele Bücher muss man dann dafür lesen?
Man sollte nie aufhören.
Das ist wahr, ja, okay. Herr Salabé, ich meine, Sie lesen ja nun wahrscheinlich ständig diese Literatur. Wie geht es denn Ihnen? Wenn Sie nach Hause kommen, sagen Sie
mir
dann, du, ich habe das
gut,
und das
danke.
Gelesen, pass mal auf.
Also das. Ja, also die Literatur ermöglicht durch die Einfühlung in das Leben von anderen Menschen einzutauchen und das ist allein das ist ja großartig. Das heißt, indem ich ein Buch von Orhan Pamuk lese, werde ich der Türke, der ich immer sein wollte, zumindest für die Zeit, während ich dieser... Nicht immer, also ich meine...
Frau Welz, hören Sie genau zu, Sie haben
ich lebe, also nicht... Hängt von der Figur ab, gebe ich schon recht. Aber in gewisser Hinsicht ist ja das Lesen ein Moment, wo man die eigene Identität aufgibt und eine andere annimmt. Und dieser Moment ist sehr bereichernd. Andererseits muss man sagen... Und ich beziehe mich auf das berühmte Buch von dem Octavio Paz, also das Labyrinth der Einsamkeit, wo er eben die kulturelle Verschiedenheit als große Herausforderung darstellt. Die anderen Kulturen sind anders und wenn wir das wahrnehmen, fühlen wir sehr stark unsere eigene Einsamkeit. Das passiert auch beim Lesen von Büchern, die man eben nicht versteht. Aber diese Entfernung, diese Distanz ist eine große Herausforderung und führt dazu, dass man aus dem Bewusstsein der Andersartigkeit sich auch öffnet. Man entdeckt ja beim Lesen nicht nur, dass andere Kulturen anders sind, sondern dass man in sich selbst als Mensch man viel Unterschiedlichkeit, Andersartigkeit hat, die man gerade durch das Lesen erlernen kann.
Positiv ist ja auch, wenn man beim Lesen Vorurteile revidiert, die man vielleicht vorher hatte. Wie ist das denn bei Ihnen?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man zum Beispiel sich einfühlt in einen Protagonisten einer Geschichte aus einem ganz fernen Land, merkt man, das sind Menschen, die ähnliche Gefühle, Reaktionen haben wie wir. Und das Lesen von Büchern aus anderen Kulturen verändert auf jeden Fall das Bild, das man von dieser Kultur hat, und man lernt vieles, was man nicht wusste.
Ich habe immer das Gefühl, dass es in Europa, immerhin haben wir, glaube ich, ungefähr 26 Sprachen in Europa. Wie will ich mich, also wir sind uns alle einig, dass Europa irgendwie so eine gleiche Kultur hat. Trotzdem ist sie ziemlich unterschiedlich, das hört man ja in den einfachsten Sätzen schon. Aber wir haben das einmal definiert, dieses Europa mit kultureller Einheit in der Vielfalt. Und ich denke mir, dass wenn wir in Europa uns erstmal verständigen, um dann verstehen zu wollen, geht es gar nicht ohne Übersetzung. Also es ist gut, Lateinamerika, arabische Welt, alles das ist wichtig, aber ich denke, es ist auch ganz wichtig in Europa, weil wir sind im Augenblick in einer Phase, wo manche mit Europa nichts mehr am Hut haben. Ich verstehe das immer nie so ganz, weil ich denke, vor allem eine neue Idee. Ich meine, Europa ist eine Idee und sie ist jetzt da. Also füllen wir sie bitte aus, das reicht vollkommen. Aber nochmal so die Frage, wird eigentlich mehr europäische Literatur übersetzt oder mehr Lateinamerika, arabische Welt und so weiter?
Also das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass in der ganzen Zeit, in der wir uns um diese Lobbyarbeit bemühen, dass es keineswegs mehr geworden ist oder einfacher geworden ist. Also das kann einen manchmal verwundern angesichts der Globalisierung, wo man denkt, es müsste eigentlich mehr Bewegung sein, aber die Vermittlung wird eigentlich schwieriger. Aber das hängt ja im Moment, und das ist eigentlich das Besorgnis, was uns alle Besorgnis bei uns Besorgnis erregt, ist ja eben dieses Rückziehen auf Nationalismen. Ich reg mich gerade ganz massiv auf über Monika Maron, den neuen Roman von ihr und ihre Haltung. Ich finde, solche Leute...
Aber den müssen wir nicht übersetzen jetzt.
Ne? Den müssen wir nicht übersetzen, nur ich meine nur, es gibt die Intellektuellen, denen wir ja ganz viel zutrauen, die fallen plötzlich auch in diese nationalistischen Muster aus meiner Wahrnehmung, und dem gilt es halt ganz viel entgegenzusetzen. Ich würd mir wünschen, wir könnten Monika Maron mal mit einem Schriftsteller aus der arabischen Welt zusammenbringen, hier auf so einem Podium. Das würde mir gefallen.
Vertun Sie sich nicht, vielleicht ist der gerade aus der arabischen Welt ganz einverstanden mit dem, was Monika Maron schreibt. Man muss da vorsichtig sein. Also das, glaube ich, funktioniert nicht ganz so einfach. Obwohl ich Sie sehr gut verstehe. Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe schon verstanden. Frau Welz, wie ist das denn bei Ihnen? Türkei, Europa ist schwierig.
Immer wieder mal. Ja, also grundsätzlich ist es ein schwieriges Thema. Also ich glaube, die Türkei wollte ganz lange ein Teil davon sein, hat sich sehr, sehr bemüht. Dann ist sie nie wirklich ein Teil davon gewesen. Und das hat auch in der Türkei leider auch seine Auswirkungen gehabt und zu einem Rückschritt geführt.
Die Literatur, die ich aus Ihrem Verlag gelesen habe, ich war immer begeistert und habe gedacht, die sind doch noch einen Schlag schlimmer als wir. Also dieser Krimi-Autor, dieser Kriminalkommissar und so weiter. Ich fand das so irre. Ich habe gedacht, habe ich bei uns noch gar nicht so gelesen. Mhm. Also, und sah da nur den Unterschied. Mhm. Gut, dass das in der Türkei spielt in der Türkei natürlich auch eine große Rolle. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, ist in Ordnung, ist gut.
Danke. Ja, also grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir uns auch immer gewünscht haben oder auch immer dieses Feedback bekommen haben, es könnte ja auch irgendwo anders spielen. Es ist gar nicht so, also es wurde dann immer klarer, okay, es ist zwar ein türkischer Autor, es spielt zwar auch in der Türkei, aber es ist gar nicht so fremd. Es ist gar nicht so viel anders als hier bei uns. Und das war ja auch immer das Ziel.
Naja, ist so die Hälfte, ne?
Die Hälfte von?
Also ich die Hälfte von der Türkei würde ich, also kommt mir das so vor, als wenn es eine gibt, eine moderne Türkei gibt und dann gibt es eine, die wirklich anders ist.
Ja, es gibt diese 52%, die AKP gewählt haben. Ja.
Eben, ja, dann die haben die einfach eine andere Einstellung. Das ist ja auch, da will ich jetzt sogar drüber urteilen, aber ich denke mir, insofern ist es nicht einfach mit diesem Europa tatsächlich. Also die moderne Literatur, das wollte ich sagen, hat wirklich viel Europäisches, also da haben wir keine großen Verständnisschwierigkeiten. Aber mit der anderen, das wird, ne, selbst bei Pamuk kann man ja manchmal gedacht, was ist denn jetzt los?
Ja. 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 Ja, es ist schwierig. Es ist keine Frage. Es ist wirklich halb-halb. Aber uns geht es halt, also wir identifizieren eben uns eben mit der einen Hälfte, die wir veröffentlichen. Ja. Und ja.
Herr Salabé, gerade habe ich Pamuk, also das letzte Buch, ganz toll, wie der Okzident und Orient zusammenbringt, da brauchen wir gar nicht drüber zu halten, wie er denen noch Freud beibringt. Das finde ich auch ganz toll. Ich finde das super. Aber ist es nicht auch so, dass man manchmal so als Leser denkt, Mensch, da ist aber ein Konservativismus noch mit drin? Jetzt nicht bei Pamuk, sondern bei anderen.
Ja, aber ich finde das völlig legitim. Wir veröffentlichen ja Literatur, um Stimmen Ausdruck zu geben. Es sind Stimmen, die nicht immer politisch korrekt sein müssen, meiner Meinung nach. Und das ist Literatur, die Vielfalt. Das Urteil über die politischen Statements ist nochmal was anderes, aber Literatur zeigt auch Dinge, die wir nicht mögen. Es kommt darauf an, wie es gezeigt wird.
Ja. Herr Patz, wie ist das denn bei Ihnen? Wenn Sie so ein Buch empfehlen, kommt dann einer und sagt, also das hätten wir jetzt nicht empfehlen müssen, weil das passt mir überhaupt nicht?
Ja. Doch, also das kommt, natürlich kommt das vor, also dass Kunden sagen, also das interessiert mich oder das möchte ich nicht haben, so etwas. Ich glaube, dass Kunden aber schon Interesse haben, wenn sie in eine Buchhandlung kommen, dass sie auch etwas Besonderes haben möchten. Und dann ist natürlich meine Aufgabe, entsprechend da zu handeln. Wir versuchen in unserem kleinen Ort im Bienenbüttel zum Beispiel durch eine Buchwoche, die wir jedes Jahr jetzt durchführen, uns eben auch ausländische Autoren mit ranzuholen. Selma war mit dem Verlag Binoki bei uns auch zu Gast gewesen und das war gerade in dieser Krise gewesen auch, als euer Autor leider nicht kommen konnte. Es ist uns einfach wahnsinnig wichtig, dass durch diese Veranstaltung viele Autoren, die gerade aus in Verlagen erscheinen, in kleinen Verlagen erscheinen und aus den Regionen kommen, die es ja in dieser Liste eben auch geht, die vorzustellen. Und diese Abende sind wahnsinnig gut besucht und dadurch sehe ich auch, dass das Interesse da ist einfach, dass man nicht alle damit beglücken kann. Das ist mir vollkommen klar. Aber letztendlich ist es so, viele Leute sind sehr, sehr offen und ich glaube, Menschen, die lesen, sind sowieso offen dafür, für Themen, die auch eher die Länder betrifft, über die wir gerade sprechen.
Ja. Ich würde gerne noch mal was ergänzen. Bei aller politischen Korrektness und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen, Ländern, liegt doch jeder guten Literatur eigentlich was Universelles zugrunde. Es geht um Liebe, es geht um Tod, es geht ums Leben. Und wir merken eigentlich immer wieder, oder das ist auch meine Erfahrung, dass das Fremde gar nicht so fremd ist, genau indem wir diese Geschichten lesen. Das ist meine Erfahrung, davon bin ich ganz fest überzeugt. Sonst, ne?
Ingrid Tubun, als Übersetzerin, jetzt hören wir so, ich würde ja fast sagen, Sie haben nur übersetzte Literatur. Aber es ist doch gar nicht so einfach, als Übersetzerin in den Verlagen durchzukommen, ne? Mit einigen Projekten, oder? Wie ist das?
Nee, das ist in der Tat nicht so einfach. Also gerade wenn man mit indonesischer Literatur, die ist eben noch sehr unbekannt, das ist ein riesiges Land mit sehr, sehr vielen Sprachen, sehr vielfältig, einer reichen Geschichte und auch toller Literatur. Aber für einen Verlag ist das halt ein Risiko, weil sie befürchten, dass sie es nicht verkaufen können, ist zu wenig bekannt. Und da muss man immer so ein bisschen Pionierarbeit leisten.
Das ist ja auch nicht einfach. Es gibt dann ein Buch von einem indonesischen oder einer indonesischen Autorin, das ist ganz toll. Und du bist froh, wenn du es übersetzt hast und wenn es dann an den Mann oder Frau gebracht hat. Dann kommt das nächste Buch. Ich erinnere das bei uns beim Radio. Man sagt, ah, okay, komm, den besprechen wir. Dann ist er da und du denkst, nee, kann nicht wahr sein. Das ist ja schrecklich. Das ist ja, das, wieso? Also ich meine, man hat dann zwar eine Chance beim einmal, aber man kann das gar nicht so kontinuierlich machen, wie man das beim deutschen Autor machen kann. Wenn der mal ein Buch hat, was dann nicht so gut läuft, also was nicht so gut angenommen wird, okay. Aber dann beim nächsten Mal wird es dann wieder besser. Nur das kann man ja bei dieser, ich meine, das kostet einen Haufen Geld. Man muss den Autor bezahlen, man muss die Übersetzer bezahlen. Naja, und dann, was da noch dazu gehört, es ist auch nicht einfach. Für einen Verlag, wirklich nicht, weil es ist nicht einfach, so Leute bekannt zu machen. Das ist schon schwierig.
Ja, ich denke, man muss über das Thema gehen. Man muss nicht über die, das ist jetzt ein indonesischer Autor, den wir jetzt unbedingt bringen sollen, sondern das ist einfach ein spannendes Thema. Also da hat man eher eine Chance.
Gehen Sie über die Themen, Sonabi?
Ja, Thema ist natürlich... Stimmt, das kann ein Argument sein. Das Land an und für sich ist leider kein Argument. Also es ist nicht so, wir haben ja immer auf der Buchmesse diese Schwerpunkte. Ich meine, in Frankfurt, mal ist es Argentinien, mal ist es Brasilien, mal ist es eben Indonesien. Und dann kommen die Kollegen aus den jeweiligen Ländern und hoffen, dass auf einmal Deutschland sich speziell für Argentinien oder für Indonesien interessiert. Das ist nicht so. Die Menschen suchen Geschichten, Bücher, die sie fesseln, die sie interessieren. Und da spielt die Herkunft keine Rolle. Wenn die Hürde der Andersartigkeit sehr hoch ist, erschwert das ungemein das Ganze. Und Sie haben sicherlich recht, es ist leichter, mehrere Bücher von einem deutschsprachigen Autor zu machen, der hier ist, der Veranstaltungen macht, der von einer Welt spricht, die man kennt, mit der man was anfangen kann, als zum Beispiel mit jemandem, der aus einer ganz fernen Welt kommt. Das ist wie bei den Fernsehserien. Man möchte doch dieses Gefühl haben, ich kenne es, ich fühle mich wohl hier. Und das erschwert es ungemein. Und wie Frau Jafari gesagt hat, es ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden, Autoren aus fernen Ländern hier durchzusetzen.
Ist mein Eindruck richtig, dass Deutschland eines der Länder ist, in denen es, mir kommt das so vor, mit am meisten übersetzte Bücher gibt?
Stimmt wohl.
Ihr nickt alle? Alle?
Ja, das stimmt. Ist,
dann passt ja dies ins Offene, wird ja dann ganz gut passen. Andererseits, wenn ich mir überlege, dass wenn England rausgeht aus der EU, Frankreich, ein Teil möchte raus aus der EU, was machen wir denn dann mit der Literatur? Ist das auch Heimatschützen, dann nur noch französische Literatur? Kommen wir dann zu einer chauvinistischen Heimatliteratur? Was wird das eigentlich? Ich meine, sich das mal alles zu überlegen, wenn es wirklich so weit kommt, was ist dann? Was macht England mit all diesen Literaturen, die Migranten geschrieben haben, die aus ihren Kolonialländern kommen, was machen die mit denen eigentlich? Müssen die dann ab? Das war's dann? Oder wie funktioniert das?
Ich denke, das wird weitergehen. Die schreiben halt einfach, die sind ja da. Die schreiben, die sind da, die schreiben ihre Themen, dass die aus die Eingewanderten, das ist ja auch fast ein ganz neues Genre, dass man Migrantenliteratur hat. Also ich mag das Wort nicht, aber das sind einfach Menschen, die einen anderen Hintergrund haben, die ihre Erfahrungen damit aufschreiben oder ihre Erfahrungen in dem Land, in das sie eingewandert sind, die sind da, die sind nicht mehr wegzukriegen. Da mache ich mir keine Sorgen. Also um die Literatur. Und die
macht ihr euch alle keine Sorgen? Bin ich so alleine? Ich bin Leser, ne? Also nicht vergessen.
Ja, also ich sehe das eigentlich so ähnlich wie Anita. Also ich glaube, da funktioniert es tatsächlich nicht so. Also ob da jemand die EU verlässt oder nicht. Ich glaube, da gilt tatsächlich für die Literatur auch andere Gesetze.
Ja, aber wenn jemand, wir haben einen Transfer von Büchern. Der hat bestimmte wirtschaftliche Aspekte. Wenn es keinen Euro mehr gibt, dann wird das teurer. Möglicherweise auch billiger, kommt drauf an. Dann verändert sich doch aber, die Handelswege verändern sich doch. Das Interesse an dem, was Leute schreiben, die ich gar nicht haben will, das ändert sich doch dann auch. Wir können doch nicht so tun, als wenn jetzt, es geht alles so weiter. Kann nicht sein, ich glaube es einfach nicht.
Na, vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon abschätzen können, inwieweit es sich auswirkt. Aber ich glaube dennoch, wenn ich etwas lesen möchte, dann finde ich auch einen Weg dazu. Also so oder so, dann mache ich mir über die Handelswege, also ich persönlich momentan nicht so die Gedanken. Vielleicht sollte ich das mal gucken.
Ja. Ja, Frau Ingra Tobun, wie sehen Sie das?
Also was England betrifft, ist ja jetzt die postkoloniale Literatur ja viel älter als die EU. Also von daher wird das ja auch weitergehen. Das wäre jetzt eher zwischen Deutschland und England, meinen Sie, dass das dann jetzt schwieriger ist?
Auch, könnte zum Beispiel, auch sein, ja. Könnte auch sein, ja. Ja.
Also, macht man sich im großen Verlag Gedanken über sowas? Also Tatsache?
Nein.
Gut. Dann können wir das ja abschließen. Das ist ja wunderbar. Das heißt also, dass das Buch wirklich ein Kommunikationsmittel für internationale Kulturbeziehungen und Verständigung ist.
Auf jeden Fall.
Sieht das Russland auch so? Ja. Wie ist das mit Putin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie viel deutsche Literatur schaffen wir, also übersetzt, nach dieser Quatsch nach Russland. Mein Gott, jetzt wird es schlimm. Ja. Wie weit ist das? Ich meine, zu uns ja, aber wie weit werden deutsche Bücher, in Amerika werden ja auch nicht so viele deutsche Bücher übersetzt. Wie ist das in Russland? Russische Bücher bei uns gerne. Immer begeistert, wenn ein Russe was schreibt oder eine Russin. Wie sieht das denn aus? Herr Salabi, ich habe keine Ahnung. Wie ist das?
Also generell kann man sagen, dass weltweit das Interesse für angloamerikanische Literatur dominiert und wir uns zum Beispiel beschweren, dass deutschsprachige Autoren nicht übersetzt werden in einige Sprachen, zum Beispiel ins Italienische manchmal oder ins Französische oder nicht so viel, wie wir erwarten würden. Aber wir sehen dann immer nur die eine Richtung. Man müsste auch die andere Richtung sehen. Genauso ist es hierzulande, dass ja nicht so viele oder überhaupt die ganze Literatur einiger Länder nicht nachgebildet wird. Also dieser Prozess der Vermittlung ist immer anstrengend. Es gibt Bücher, wenn Sie jetzt Putin erwähnen, es gibt Bücher aus Deutschland, die in anderen Ländern wegen des Inhalts zensiert werden würden. Und da muss man natürlich sagen, dass in dem Sinne Deutschland eine offene Gesellschaft ist und man hier unproblematischer publizieren kann. Wir stellen auch fest, dass viele Autoren Schwierigkeiten haben, ihre Meinung zu sagen, also Autoren, die zum Beispiel eben aus der Türkei kommen oder anderen Ländern, weil es in diesen Ländern nicht schlichtweg nicht möglich ist, gewisse Dinge zu sagen. Und einige ihrer Bücher sind in diesen Ländern auch nicht erhältlich.
Wie ist das denn bei Ihnen im Laden? Nochmal die Frage, wenn Leserinnen und Leser zu Ihnen kommen, gibt es richtig Diskussionen bei Ihnen? Politische Diskussionen? Ich denke, das wollen Sie ja, oder?
Also ich finde es total spannend, wenn jemand reinkommt und eine Diskussion führt über ein Buch, ob es ihm gefallen hat oder ob es ihm nicht gefallen hat. Es gibt auch durchaus Leute, die oder Kunden, nicht Leute, sondern es gibt auch durchaus Kunden, die sagen, was soll das hier? Was soll dieser Mist, den sie da liegen haben, die damit nichts anfangen können? Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Herausforderung sogar in dem Moment, weil ich dann wirklich die Möglichkeit habe, aufzuklären. Ich kann sprechen mit den Leuten, ich kann ihnen das Buch in die Hand geben, ich kann sie bitten, sich einen Moment Zeit zu nehmen, hinzusetzen und es zu lesen, ihnen ähnliche Bücher eben zur Verfügung zu stellen. Und das sehe ich einfach insofern als sehr, sehr positiv, weil wir damit öffnen können. Es kommt auch sehr, sehr oft vor, dass die Leute sich überzeugen lassen, selbst wenn sie dieses Buch jetzt nicht kaufen, was sie dort gesehen haben, aber sie fangen an, darüber nachzudenken. Und von daher sehe ich meine Aufgabe als sehr, sehr wichtig an einfach. Und ich finde es eben wahnsinnig wichtig, dass die Leute eben in Buchhandlungen gehen, wenn sie dort diese Auseinandersetzung eben auch führen können, die man im Internet so nicht führen kann.
Wir können es ja wahrscheinlich empirisch gar nicht fassen. Ich glaube, es gibt keine Empirik darüber. Aber weil Sie gerade das offene Gesellschaft gesagt haben, könnte man denn sagen, da in Deutschland wirklich so viel übersetzte Literatur zu kaufen ist, also ich kann ja von jedem Land was kaufen, ob das jetzt immer gut ist, vollkommen egal, ich kann das aber machen. Und das heißt, wie weit meinen Sie denn, dass diese Möglichkeit, die in Deutschland herrscht, dass die auch Einfluss auf die Einstellung der Deutschen hat?
Es ist noch, also ich stelle immer wieder fest, es ist was anderes, wenn ich als Kind türkischer Eltern versuche, weißen Deutschen, jetzt der Mehrheitsgesellschaft, etwas zu erklären, dann wird mir eine bestimmte Voreingenommenheit unterstellt oder keine Ahnung, wenn es dann im Positiven ist, ist es ja immer positiv gemeint, ja, aber du bist ja anders. Wenn es aber gelesen wird, wenn die ein Buch in die Hand nehmen von einem türkischen Autoren und das lesen und da sich ihnen da andere Welten erschließen oder andere Sichtweisen erschließen, können sie das eher annehmen als das, was ich ihnen sage. Das habe ich festgestellt.
Das würden Sie unterstreichen, Herr Salabi?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man darf auch natürlich nicht überbewerten, wer liest denn was? Also wenn wir jetzt die Durchschnittsauflage von Büchern aus fernen Ländern, ich meine jetzt nicht den amerikanischen Bestseller Dan Brown und so weiter, zusammenstellen, dann kommen wir auf sehr niedrige Zahlen. Vielleicht sind es 100.000, vielleicht sind es 200.000 pro Saison von Lesern von Büchern aus Indonesien, Argentinien und so weiter und so fort. Das heißt, es ist doch eine sehr kleine Zahl von Menschen, die sich aktiv dafür interessiert. Aber das Gute daran ist, dass wenn ja ein Buch einmal übersetzt wurde, dann ist es ja nicht nur für uns da, sondern es ist für eine ganze Zeit, für eine Weile da. Also wir können heute Bücher lesen von Autoren, die in den 60er Jahren geschrieben haben und sie sind da, sie sind vielleicht nicht erhältlich im Buchhandel, aber man kann sie sich besorgen oder in den Bibliotheken haben. Das heißt, diese Erfahrung ist so oder so bereichernd auch über die Gegenwart hinaus. Und das kann natürlich dazu beitragen, dass man offener wird, offener bleibt.
Frau Ingrid Hubun, Sie fangen ja mit kleinen Kindern schon an. Die zum Lesen, zu schreiben und auch zum Büchermachen zu animieren. Book a Story, das hat Ihre Tochter erfunden, haben Sie in einem Interview mal gesagt.
Den Namen hat sie erfunden, ja, genau.
Ja, finde ich sehr schön. Wie viele von diesen Workshops können Sie machen im Jahr? Und wie viele sind dann dabei?
Also die laufen ganz unterschiedlich ab. Es gibt so Formate, wo man das so im Block macht, sehr intensiv, 2-3 Wochen lang, in einer Grundschule zum Beispiel. Oder es geht über ein halbes Jahr lang, dann einmal pro Woche, dass die Kinder an ihren Geschichten arbeiten. Das ist ganz unterschiedlich, genau. Und ich habe das auch in Indonesien gemacht. Da mache ich teilweise nur das Buch binden. Wenn ich halt nur kurz da bin, dann binden wir nur das Buch und die Kinder füllen das Buch dann selbst. Und die haben halt sehr, sehr viel Fantasie und das ist toll, wenn sie die in dieses Buch bringen können.
Das ist das, was mich fast am meisten interessiert. Was ist denn dann zwischen den selbstgestalteten Buchdeckeln zu lesen?
Ja, da sind sehr überraschende Dinge.
Ja, und jetzt ein bisschen konkreter, das wäre schön.
Da gibt es viele Tiere, die sich treffen, die Abenteuer erleben, die mal in den Weltraum fliegen, die sich bekriegen, die sich gegenseitig ärgern. Man sieht einen recht deutlichen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. Da gibt es schon, ich denke, das liegt auch an dem, was sie selber lesen, wie sie sozialisiert sind. Feen und Hexen findet man natürlich mehr bei Mädchen, bei Jungs findet man mehr Roboter. Weltraumsachen, Sachen, die mit Krieg zu tun haben, Attentate auf Präsidenten.
Okay.
Ja. Wie alt sind die? Grundschule in der Regel.
Ah.
Ja.
Also. Kommen die vorher zu Ihnen und erzählen, was sie schreiben werden?
Also die Kleinen, so die ab 5, das sind ja dann auch schon Vorschulkinder, die können ja noch gar nicht schreiben, die diktieren dann die Geschichte und machen die Bilder. Und die Übergangsphase, dann 1., 2., 3. Klasse ist dann noch so, die können dann sich mehr ausdenken, als sie dann schon aktiv schreiben können. Da unterstütze ich sie dann auch. Und ansonsten schreiben sie dann selber, die Älteren schreiben selber und lesen sich dann das aber auch untereinander vor. Wir machen da so eine Schreibkonferenz, wo sie sich nochmal Anregungen geben können, was dann ganz schön ist, wenn manche Geschichten plätschern so ein bisschen dahin, das ist eher so episodenhaft und dann war das und das und dann merken sie, okay, in anderen Geschichten passiert mehr, vielleicht können wir ja auch ein bisschen was anderes reinbringen. Genau. Und oft sind es natürlich auch die eigenen Erfahrungen. Da merkt man auch viel von Konflikten, die es vielleicht zu Hause gibt oder was das Kind erlebt hat, die dann halt in der Geschichte dann die Tiere zum Beispiel erleben. Und dann können sie das so verarbeiten. Ja.
Das machen ja auch gern erwachsene Schriftsteller. aber was passiert denn dann, danach? Okay, das ist geschrieben, es ist gebunden. Sie kommen wahrscheinlich nach Hause und zeigen stolz ihr selbstgebundenes Buch.
Genau, der Prozess ist so, die schreiben es tatsächlich, also wenn die Endfassung dann da ist und man sich auf das Layout geeinigt hat, wo ist das Bild, wo ist der Text, ja, welche Teile gehören da wie zusammen, dann schreiben sie es nochmal ab mit einem schwarzen Stift und dann scanne ich das ein und kann es dann halt mehrmals ausdrucken, aber eigentlich nur so maximal 3-mal. Und dann werden die Originaldrucke angefertigt auf die Buchseiten. Genau, dann wird es gebunden und das Kind bekommt natürlich ein Buch und eins ist vielleicht für die Schulbibliothek und eins vielleicht noch für mich zum Zeigen. So, aber.
Nein, was ich meine.
Aber
ist,
es gibt keine Auflage davon.
Nee, das ist mir klar.
Ja, sind Unikate. Genau, jedes sieht auch anders aus, hat andere Farben und so.
Nein, was mich interessiert ist, wie reagieren die Eltern darauf? Dann machen Sie das schon eine ganze Zeit lang. Kommen die Kinder, die das bei Ihnen gemacht haben, nach 2, 3 Jahren nochmal zu Ihnen und sagen, hey, dass wir das gemacht haben, ist toll. Deswegen mache ich jetzt das und das. Ich meine, welche Auswirkung hat das auf eine, man redet, glaube ich, nachhaltig kann man das nicht unbedingt nennen, aber so in der Richtung.
Also die Kinder sind super stolz, ihr eigenes Buch gemacht zu haben, die Eltern auch. Und die lesen danach einfach sehr viel, weil sie gemerkt haben, okay, mein eigenes Buch kann mich da ausdrücken, das kann gelesen werden und sie wollen auch lesen. Und ja, einige machen es dann auch weiter, dass sie dann tatsächlich schreiben und auch als Jugendliche noch schreiben. Jetzt habe ich selber keine kontinuierliche Werkstatt, wo sie wieder hinkommen könnten. Ich mache ja punktuelle Projekte meistens in Schulen. Insofern ist das nicht so direkt so einfach möglich, dass sie jetzt nochmal zu mir kommen. Aber es gibt ja dieses Projekt auch in Leipzig, die Leipziger Buchkinder, bei denen ich die Methode auch gelernt habe und von da aus weiterentwickelt. Und die haben eine stationäre Werkstatt, eine große Werkstatt in der Alten Post. Und da machen die Kinder auch mehrere Bücher. Und genau.
Also Sie könnten schon sagen, das legt einen Grundstein.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es motiviert einfach super, das schon mal das eigene Buch gemacht zu haben. Dann
nochmal zur Übersetzung. Imre Kertész hat mal gesagt, das war zu seinem Buch Tagebuch eines Schicksallosen, glaube ich, heißt das, ne? Genau. Und er hat gesagt, er wäre der Frau Virak, die das übersetzt hat, hin zu 2000, die das übersetzt hat, er wäre der so dankbar, weil ohne diese Übersetzung hätte in Schweden kein Mensch das Buch gelesen, weil wer liest schon Ungarisch? Deutsch wird schon mehr beachtet. Also insofern finde ich, kann man noch mal ganz wichtig für Übersetzungen reden. Ich meine, wenn er es sagt, dann war es so.
Nein, ja, klar. Aber, aber es ist auch zum Beispiel so, dass viele unserer Autoren, nachdem sie hier in Deutschland erschienen sind, auch in anderen Ländern erscheinen. Ja. Frankreich, USA, ja. Großbritannien. Also ja. Ist tatsächlich so.
Also Deutschland ist eigentlich ein Leseland, ne? Man kann es nicht anders sagen, immer noch. Hoch auf die Verlage kann man sagen, hoch auf die Leserinnen und Leser. Wir können nicht sagen, warum jemand anfängt zu lesen. Ich glaube, ich weiß warum, aber viele können es natürlich auch nicht sagen.
Ja, ich würde gerne noch mal was ergänzen zu Selma, dass sie gesagt hat, die Leute können sich einfacher einlassen auf die Türkei, wenn sie das Buch lesen, anstatt und wenn nicht, wenn sie mit dir reden, weil dann ganz viel dazwischen ist. Und
also ich kann also, auch sehr überzeugend sein.
Aber das, was daran ja frappierend ist, so dass man seine eigene Zeit hat, seinen eigenen Rhythmus, man kann das Buch weglegen, man kann sich auf seine ganz eigene Art dem Ganzen nähern. Da ist eben nichts dazwischen. Das finde ich sehr einleuchtend, ja, dass man eben so, ja, heimlich, man kann es ja quasi heimlich machen, es merkt ja keiner, kriegt keiner mit, und man kann seinen ganz eigenen Rhythmus finden und auch seine eigenen Reisen im Kopf machen, was Sie gesagt haben, dass Sie gar nicht so viel reisen, trotzdem die Welt sich auf diese Weise erschließen, ist doch auch eine ganz, ganz tolle Chance. Ich mag das auch total gerne, in die Welten reisen mit Büchern. Und niemand stört mich dabei, es ist billig, es ist umweltfreundlich, also...
Also ich habe mich immer selbst verraten, weil wenn ich Karl May unter der Bettdecke las mit einem Lego-Leuchtstein, anders war nicht drin, weil Batterie war immer blöd, diese mit so einer Taschenlampe, ich habe dann nachts in meinem Bett gestanden und habe geschossen. Und dann wussten meine Eltern, aha, wo ist das Karl May-Buch? Also man kann sich schon verraten, es geht nicht nur heimlich, wollte ich damit sagen. Wollen wir nochmal ganz kurz sagen zum Schluss, Weltliteratur, Literaturen der Welt. Ich würde sagen, die Weltliteratur hat sich sehr geändert, eben durch die Migrantinnen- und Migrantenliteratur. Ich glaube, das ist die neue Weltliteratur. Kann man das so sagen? Es ist nicht mehr Thomas Mann, der dann da und da auch gelesen wird, sondern Weltliteratur sind viele Migrantinnen und Migranten, die in andere Länder gekommen sind. Manche schreiben noch in der eigenen Sprache, manche schreiben in der Sprache des Landes, in der sie dann leben, was alles nicht einfach ist. Herr Salaby.
Ja, sicherlich. Also dieses Phänomen haben wir ja festgestellt, gerade aus Amerika, dass wir ganz viele Autoren haben, die aus zum Beispiel spanischsprachigen Ländern kommen, die auf Englisch schreiben, aus Afrika, die auf Englisch schreiben. Und diese Vermittlung über die englische Sprache und teilweise auch über die Art und Weise des Erzählens, die uns vertraut ist, weil wir sie aus eben amerikanischen und englischen Romanen kennen, das ist in den letzten Jahren wirklich ein ganz wichtiger Faktor gewesen, der uns diese Welten näher gebracht hat. Also ich denke zum Beispiel an Salman Rushdie, Die Kinder der Mitternacht, ein berühmtes Buch. Es ist so, dass diese gerade die indischen, also indischstämmigen Autoren, die dann Englisch schreiben, uns näher sind oder es für uns einfacher ist, sie zu lesen, zu verfolgen, zu verstehen. Und man muss sagen, dass Englisch in diesem Sinne zu einer Lingua Franca geworden ist, die uns die ganze weite Welt näher gebracht hat. Eine sehr positive Sache finde ich hier in Deutschland, das hat man in den letzten Jahrzehnten oder zwei Jahrzehnten gemerkt, aber das gilt auch für viele andere Länder Europas, ist, dass Menschen, die zu uns gekommen sind und die die Sprache angenommen haben, uns ihre Welten so vermittelt haben, dass es ein Dialog ist und dass das Interesse eben gewachsen ist. Also diese Phänomene, die wir aus Amerika und England kennen, haben sich in der Zwischenzeit auch hier in Deutschland und anderen Ländern Europas niedergeschlagen und das ist was sehr, sehr Positives.
Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, weil jetzt ist 3:05 und wir wollen den Übergang für die, die nach uns kommen, nicht verlängern oder zu verkürzen, besser gesagt. Und deswegen danke ich Ihnen allen, dass Sie an dem Gespräch teilgenommen haben. Wir wünschen Ihnen allen fürchterlich viel Erfolg, allein schon damit ich wieder was Neues lesen kann. Und ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Lesen Sie weiter und wenn der Weltempfänger Sie interessiert, hier liegt er, nehmen Sie ihn mit. Ansonsten, ich mache jetzt mal Eigenwerbung. Nehmen Sie mal die SWR 2 Bestenliste, ist auch gar nicht so schlecht, wenn Sie die noch dazu nehmen. Okay, ich bedanke mich bei Ihnen und alles Gute, eine schöne Messe noch. Dankeschön.
Manchmal gibt es auch Mitteln.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.